Deutschlandfunk. Das war der Tag.
This is our historic moment of crisis and challenge. And unity is the path forward. And we must meet this moment as the United States of America.
Ja, es sei ihr historischer Moment in Zeiten der Krise und der Herausforderung. Der einzige Weg jetzt sei Einheit. Das sagt Joe Biden, der heute vereidigt worden ist, ebenso wie seine Vizepräsidentin Kamala Harris. Wir schalten gleich zu unserem Korrespondenten nach Washington, hören Reaktionen aus Berlin und Brüssel und ich spreche im Interview mit Johannes Timm von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Neben dem ausführlichen Blick über den Atlantik beschäftigen wir uns später in der Sendung noch mit den Verschärfungen der Corona-Regeln in Deutschland, die der Bund-Länder-Gipfel gestern beschlossen hat. Gegen 18 Uhr deutscher Zeit war es soweit. Joe Biden hat seine Antrittsrede in Washington gehalten, von der wir eben einen Auszug gehört haben. Der Tag war von vielen Menschen im In- und Ausland mit Spannung und nach den Vorfällen am Kapitol vor zwei Wochen auch teils mit Anspannung erwartet worden. Wir schalten zu unserem Korrespondenten Thilo Kössler nach Washington. Herr Kössler, wie war denn die Atmosphäre an diesem heutigen Tag in Washington?
Man hätte meinen können, das wäre ein ausgelassenes Fest, aber das war ein feierlicher Neubeginn eher, mit zum Teil sehr berührenden Bildern. Es ist deutlich geworden, hier ist wirklich eine Zäsur passiert in der amerikanischen Geschichte nach dieser furchtbaren Präsidentschaft Donald Trumps. Nach den bangen Wochen zum Schluss und dem Leben mit der Dauerlüge des Wahlbetrugs, nach dem schrecklichen Sturm auf das Kapitol, hat das Land heute einen Neuanfang gemacht. Da wehte auf einmal der Hauch der Normalität. Es gab dann eben doch noch nach all den Irrungen, Wirren einen friedlichen Machtwechsel. Eigentlich was ganz Selbstverständliches in einer Demokratie, aber nach den Trump-Jahren war das nun gar nichts Selbstverständliches mehr und da ist einem bewusst geworden, wie gefährdet diese Demokratie in den USA tatsächlich gewesen ist. Joe Biden hat das so zusammengefasst: Wir stehen hier wenige Tage, nachdem ein rebellischer Mob dachte, er könne die Demokratie zum Einsturz bringen. Das ist nicht geglückt. Es wird niemals passieren. Nicht heute, nicht morgen, niemals. Und so war das eigentlich das primäre Gefühl heute, während des ganzen Tages, eine große Erleichterung.
Jetzt hat Präsident Biden es zu seinem Ziel erklärt, in seiner Rede die tiefe Spaltung in den USA zu überwinden. Ist es nach den letzten Wochen, Monaten und Jahren überhaupt realistisch?
Das klingt wirklich wie eine Mission Impossible, da haben Sie recht, eine unvorstellbare Aufgabe. 72 Millionen Menschen haben Donald Trump gewählt am 3. November und viele von ihnen glauben tatsächlich an einen Wahlbetrug, glauben an die Lügen, die Trump verbreitet, glauben an seine Verschwörungstheorie. Da sind viele dabei, die Joe Biden sicherlich nicht erreichen wird, geschweige denn mitnehmen wird, aber er kann die Luft aus diesem erbitterten Konflikt nehmen, er kann die Temperatur dieses Kulturkampfes herunterkühlen, er kann für Beruhigung sorgen. Wer, wenn nicht Joe Biden, der eine begnadete Fähigkeit hat, auf andere Menschen zuzugehen. Er hat gesagt, Meinungsverschiedenheit bedeutet nicht Krieg. Der politische Gegner ist für uns kein Feind. So will er Präsident aller Amerikaner sein, dass er am Morgen auch Republikaner eingeladen hat, mit ihm in der St. Matthew-Kirche Gottesdienst zu feiern. Das war durchaus ein symbolischer Akt, das war ein Brückenschlag, das war das Signal, lasst uns einen neuen Anfang machen.
Und diesen Brückenschlag, den wird er wohl brauchen. Im Senat sind die Mehrheitsverhältnisse für Biden ja durchaus schwierig. Also die Demokraten haben nun eine minimale Mehrheit. Aber glauben Sie, dass es Joe Biden gelingen wird, mit den Republikanern in Zukunft erfolgreich zusammenzuarbeiten?
Ich kann da nur noch mal sagen, wer, wenn nicht er? Joe Biden war 36 Jahre Senator. Man sagt, der Demokrat sei viel häufiger mit Republikanern zusammengesehen worden als mit den eigenen Parteifreunden. Das heißt, er war immer auf der Suche nach dem Konsens, nach einem Kompromiss. Er wird angesichts der knappen Mehrheiten, haben Sie völlig recht, auf Zusammenarbeit angewiesen sein. Die Fronten sind so verhärtet, dass es auch eine erneute Totalblockade geben kann, wie damals unter Barack Obama. Aber die Republikaner werden sich angesichts der Pandemie und der tiefen Spaltung in der Gesellschaft überlegen müssen, ob das wirklich klug wäre. Am Verlauf des Impeachment-Verfahrens wird sich ablesen lassen, wie sich die Dinge entwickeln. Der wichtigste Mann dabei wird der ab heute Minderheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, sein. Er hat sich von Trump losgesagt. Wird er für ein Impeachment gegen Trump stimmen, könnten die erforderlichen 17 Stimmen von Republikanern durchaus zusammenkommen. Es gibt zwei Optionen. Entweder McConnell befreit die Republikaner im gewissermaßen Schnellwaschgang von Donald Trump oder der abgewählte Präsident übersteht das Impeachment und hält die Partei bis 2024 in Geiselhaft. Das können sich die Traditionalisten unter den Republikanern eigentlich kaum wünschen.
Zum Abschluss noch kurz, viel ging in seiner Rede nun um das, um die Vereinigung des Volkes. Was ist denn die vordringlichste Aufgabe für die Regierung von Joe Biden, neben diesem Anspruch, das Land zu vereinen?
Ganz oben steht der Kampf gegen die Pandemie. Nach dem Totalversagen der Trump-Administration mit jetzt 400.000 Toten wird sich der Erfolg oder der Misserfolg der beiden Regierungen daran bemessen, wie man diese Pandemie unter Kontrolle bekommt. Joe Biden hat ein ehrgeiziges Programm vorgelegt. Er will 100 Millionen Impfungen in den ersten 100 Tagen schaffen. Es geht Biden um ein wirksames, integriertes Konzept, zusammen mit den Bundesstaaten, um die Krise in den Griff zu bekommen. Das wird die Messlatte sein.
Unser Korrespondent Thilo Kössler live aus Washington zum Tag der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden und zu den bevorstehenden Aufgaben von ihm und der neuen Regierung. Die Beziehung zwischen den USA und Deutschland war in den letzten Jahren stark angespannt. Ex-Präsident Trump hatte Deutschland immer wieder stark kritisiert, vor allem die geringen Verteidigungsausgaben waren ihm immer ein Dorn im Auge. Er beklagte sich über die europäische Handelspolitik und bezeichnete die EU zwischenzeitlich als, Zitat, schlimmer als China, nur kleiner. Zwischen den Ländern werden mit Sicherheit nicht alle Differenzen verschwinden, doch mit dem Tag der Amtseinführung gibt es in Berlin heute Hoffnung auf Besserung, wie Frank-Walter Steinmeier im Beitrag von Stefan Detjen verdeutlichen will.
Heute ist ein guter Tag für die Demokratie.
Freut sich der Bundespräsident. Über seine Social-Media-Kanäle, eigentlich die Kommunikationswelt Donald Trumps, verbreitete Frank-Walter Steinmeier eine Botschaft zum Amtswechsel in Washington. Seine Erleichterung sei groß, sagte Steinmeier offen. Er wisse, dass viele Deutsche dieses Gefühl teilten. Mit der Politik teilt der Bundespräsident die Hoffnung, dass die Weltgemeinschaft mit dem Einzug ins Weiße Haus, so Steinmeier, wieder enger und besser zusammenarbeitet. Zugleich weiß der Bundespräsident, dass Dissense bleiben werden, etwa über die Verteidigungspolitik oder das Pipeline-Projekt Nord Stream, dessen wegen die US-Regierung gestern erstmals konkrete Sanktionen gegen ein am Bau beteiligtes russisches Unternehmen verkündet hatte.
Auch wo wir nicht einer Meinung sein werden, werden Meinungsverschiedenheiten uns nicht trennen, sondern uns umso intensiver nach gemeinsamen Lösungen suchen lassen,
sagt der Bundespräsident. Die Gesprächskanäle zur neuen US-Regierung dürften schnell aktiviert sein. Auch für die Bundeskanzlerin ist der neue US-Präsident ein alter Bekannter.
Joe Biden bringt die Erfahrung aus Jahrzehnten in der Innen- wie in der Außenpolitik mit. Er kennt Deutschland und Europa gut. Ich erinnere mich gerne an gute Begegnungen und Gespräche mit ihm.
Beide sind sich oft begegnet, etwa beim ersten Deutschlandbesuch des damaligen Vizepräsidenten, wenige Tage nach der Amtseinführung von Barack Obama und Joe Biden.
It's time to press the reset button.
Es ist Zeit für einen Neustart, kündigte Biden im Februar 2009 auf der Münchner Sicherheitskonferenz an. Manche Aussagen des neuen Präsidenten werden denen des damaligen Vizepräsidenten ähneln.
We'll listen, we'll consult. America needs the world just as I believe the world needs America.
Wir werden zuhören, wir werden trösten. Amerika braucht die Welt, so wie die Welt Amerika braucht, sagte Biden vor 12 Jahren in München. Antrittsbesuche dürften in den nächsten Wochen und Monaten schwierig sein. In normalen Zeiten hätte sich Angela Merkel wohl bald auf den Weg nach Washington gemacht. Zum ersten Gespräch mit Donald Trump reiste sie am 17. März 2017, 2 Monate nach seiner Amtseinführung. Es war der Beginn einer frostigen Beziehung. Für die neue Zusammenarbeit bleibt nicht viel Zeit, bevor sich mit der Bundestagswahl im September auch die Amtszeit von Angela Merkel dem Ende zuneigt. Von ihrem protokollarischen Gegenüber, dem Bundespräsidenten, haben Joe Biden und Kamala Harris heute immerhin schon einmal auch die Einladung nach Deutschland erhalten.
Ich hoffe, dass wir Sie bald in Deutschland begrüßen dürfen,
sagt Frank-Walter Steinmeier im Beitrag von Stefan Detjen. Und die Erwartungen an Joe Biden sind nicht nur in Berlin groß, sondern auch in Brüssel bei der EU. Wir hören einen Ton von heute Nachmittag von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Die letzten 4 Jahre waren richtig schwierig, denn Präsident Trump, seine Administration, stand eigentlich für Disruption, für Kontroverse und für nationale Alleingänge. Und ich freue mich, dass wir mit Joe Biden, den wir gut kennen, jemanden haben, der verlässlich ist, positiv berechenbar und der genau wie wir auf der Seite der Demokratien ist und genau dieses auch nach vorne bringen möchte.
Soweit die Stimmen aus Berlin und Brüssel. Über den heutigen Tag und die Erwartungen an Joe Biden sprechen wir jetzt live mit Johannes Timm von der Stiftung Wissenschaft und Politik und dort stellvertretender Forschungsgruppenleiter der Forschungsgruppe Amerika. Schönen guten Abend, Herr Timm.
Guten Abend, Herr Potthoff.
Immer wieder hat Joe Biden heute in seiner Rede das Wort Einheit betont, dass er auch für die einstehen will, die nicht für ihn gestimmt haben. Inwiefern hat er dort Ihrer Meinung nach einen Ton getroffen, der bei der Bevölkerung auch Anklang finden wird?
Also sofern das im Rahmen einer solchen Rede möglich ist, hat er schon den richtigen Ton getroffen. Das Thema Einheit hat er ja nicht erst heute betont, sondern das war schon das Thema während des gesamten Wahlkampfs und insbesondere auch in der Zeit seit seiner Wahl und seit der Verkündung des Wahlergebnisses bis zum heutigen Tag. Und da ist er sich treu geblieben. Und ich habe zwischendurch ein bisschen die Berichterstattung des konservativen Nachrichtensenders Fox News verfolgt und die haben das durchaus anerkannt, dass er diese Botschaft gesendet hat.
In den letzten Jahren gab es da ja viel Dissens. Das Land hat sich sehr gespalten gezeigt. Das hat auch der Sturm des Kapitols vor 2 Wochen nochmal verdeutlicht. Nach dem 6. Januar gab es ja doch auch mehr kritische republikanische Stimmen als vorher. Wie würden Sie das einschätzen? Schadet oder hilft der Sturm des Kapitols Joe Biden bei seiner Mission Einigung?
Also insgesamt ist es natürlich ein tragisches Ereignis. Also es ist schon symbolisch ein großes Krisenzeichen für die amerikanische Demokratie, dass es den Demonstranten gelungen ist, mit Gewalt das Kapitol zu stürmen. Und da sind ja auch 5 Leute bei ums Leben gekommen. Also das kann man nicht beschönigen. Und es ist natürlich wirklich ein Ausdruck einerseits der tiefen Spaltung, aber ich würde weitergehen und sagen, es ist ein Ausdruck dafür, wie gewaltbereit und wie extremistisch ein Teil der Trump-Anhänger inzwischen sind und eben auch wie verblendet, die inzwischen von den Falschinformationen sind, die insbesondere in der Zeit zwischen der Wahl und der Vereidigung verbreitet worden sind. Darüber hinaus kann man aber schon auch sagen, dass es in gewisser Weise eine Chance für Joe Biden ist, und zwar deswegen, weil sich jetzt doch ein Teil der republikanischen Partei stärker von Donald Trump distanziert hat, als sie das sonst wahrscheinlich getan hätten. Da wären insbesondere die Parteiführungen zu nennen, sowohl im Repräsentantenhaus Kevin McCarthy als auch im Senat Mitch McConnell haben sich doch jetzt relativ deutlich von Donald Trump distanziert, von der Gewalt im Kapitol sowieso, aber eben auch vom Präsidenten. Mitch McConnell hat gesagt, gestern noch relativ deutlich, dass Donald Trump diese Ereignisse provoziert hat. Und schließlich auch Mike Pence, der auch in der Kammer des Senats war, als das Kapitol gestürmt wurde und selbst um seine Sicherheit fürchten musste. Und das hat man daran gesehen, dass der eben heute nicht an Trumps Abschiedsfeier teilgenommen hat, sondern an der Vereidigung von Joe Biden vor dem Kapitol.
Glauben Sie, diese Äußerungen der Republikaner, die erleichtern auch die zukünftige Zusammenarbeit mit Joe Biden, der ja durchaus auch trotz Mehrheit im Senat auf sie angewiesen sein könnte?
Das ist eine Möglichkeit. Ich bin nicht ganz sicher, wie sich das entwickelt. Es kann schon sein, dass das jetzt ein Weckruf war, auch für die Republikaner, die gemerkt haben, wie gefährlich es ist, sich in Fundamentalopposition zu üben und dabei eben auch mit Lügen zu operieren. Und es könnte sein, dass einige von denen, darunter Mitch McConnell, daraus jetzt die Lehre gezogen haben, dass es vielleicht doch sinnvoller ist, auch sinnvoller für die Zukunft der eigenen Partei ist, eine konstruktive Rolle einzunehmen und nicht wieder fundamental Opposition und Blockadepolitik zu betreiben, so wie sie das in der Amtszeit von Barack Obama so eindeutig getan haben. Aber sicher kann man da nicht sein. Also ich denke, Mitch McConnell wird abwarten und wird sich genau überlegen, was er macht. Die spannende Frage, das hat Thilo Kössler eben auch schon gesagt, ist tatsächlich, wie verhält sich Mitch McConnell zu dem Amtsenthebungsverfahren? Daran wird sich einiges ablesen lassen.
Dieses Amtsenthebungsverfahren, das wird ja auch die Gesellschaft noch ein Stück weit begleiten und auch Thema sein. Könnte das auch ein Problem sein für Joe Bidens Versuch, das Land wieder zu einen, wenn das eben weiterhin als Thema dort präsent ist?
Ja, das ist ihm sicherlich nicht so lieb. Und zwar der erste Grund ist, dass das einfach Zeit und Ressourcen beansprucht. Und Joe Biden eigentlich gerne schnell vorwärts gehen würde, schnell die Kandidaten, die er jetzt für Positionen in der Regierung nominiert hat, bestätigt haben würde. Und jetzt muss sich der Senat erstmal auch mit diesem Impeachment-Verfahren beschäftigen. Und das lenkt natürlich ab und es hilft natürlich auch nicht dabei, die Spaltung des Landes zu überwinden. Gleichzeitig ist es aber, denke ich, nötig, und das wird auch Joe Biden so sehen, dass man eben einen deutlichen Schlussstrich unter die Ära Trump zieht. Und das ist eben auch etwas, was Mitch McConnell und einen Teil der Republikaner motivieren könnte. Und deswegen ist es nicht ausgeschlossen, dass die sich diesem Versuch des Amtsenthebungsverfahrens diesmal nicht entziehen werden.
Wir haben eben auch schon die erleichterten Reaktionen aus Deutschland gehört, auch aus Brüssel von der EU. Auch Joe Biden hat ja in seiner Rede die Länder außerhalb der USA angesprochen, auch gesagt, dass Amerika wieder als führende Kraft für das Gute in der Welt stehen könne. Aber wie tief sind denn nach den letzten 4 Jahren die Gräben, die die US-Administration zu den Partnern hinterlassen hat? Wird das so einfach, wieder diese Führungsposition zu übernehmen?
Also die Administration von Joe Biden tritt eindeutig mit diesem Anspruch an, dort wieder anzuknüpfen, wo die USA vor 4 Jahren schon mal waren, den Anspruch als Führungsmacht in der Welt wieder wahrzunehmen. Einfach wird das sicher nicht, und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen sind da eben die Probleme zu Hause, die innenpolitischen Probleme der USA, die erstens das Image der USA angekratzt haben. Das reicht eben von der Covid-19-Pandemie und des schwachen Umgangs der amerikanischen Regierung mit dieser Pandemie bis hin zu diesen Ereignissen, die wir im Kapitol gesehen haben. Dazu kommen noch die Unruhen im Sommer im Zuge der Black Lives Matter-Proteste. Also das ist schon alles, was viel Aufmerksamkeit beanspruchen wird der Regierung. Die Priorität der neuen Regierung wird ganz klar auf der Innenpolitik liegen. Und es ist was sozusagen die Verlässlichkeit der USA als Bündnispartner aus der Sicht anderer Länder in Frage stellt. Also ich glaube schon, dass es Überlegungen in anderen Ländern, auch in Deutschland, gibt, ob die USA verlässlich sind. Das sind sie sicherlich für die nächsten 4 Jahre, aber was passiert dann? Also ich glaube, eine Lektion der letzten 4 Jahre ist schon, dass die Pendelschwünge in der amerikanischen Außenpolitik relativ stark ausfallen können und dass auch nicht ausgeschlossen ist, dass wieder ein Kandidat zum Präsidenten gewählt wird, der vieles von dem wieder rückgängig machen will, was Joe Biden jetzt macht.
Sie haben gerade noch einmal die Black Lives Matter-Bewegung angesprochen. Wir haben heute auch gesehen, mit Amanda Gorman hat auch die jüngste Dichterin bei einer Vereidigung jemals ein Gedicht vorgetragen, eine junge Afroamerikanerin. Andrea Hall hat den Pledge of Allegiance simultan in Zeichensprache vorgetragen und gesprochen. Kamala Harris, die erste Frau und erste nicht weiße Vizepräsidentin. Inwiefern ist Besserung zu sehen, was das Thema Rassismus und Diskriminierung von Minderheiten angeht mit dieser neuen Administration?
Also das ist auf jeden Fall ein Thema, was auch sehr weit oben auf der Agenda von Joe Biden steht. Er hat ja angekündigt, dass er noch heute die ersten präsidentiellen Anordnungen unterschreiben will, die ersten Dekrete erlassen will. Und in diesem ersten Schwung, ich weiß nicht, ob das noch heute passiert, aber wahrscheinlich im Laufe der Woche, sind auch Bestimmungen, wo es um Diversität in Regierungsbehörden geht, um Nichtdiskriminierung, um Vielfalt und so weiter. Und ich glaube tatsächlich, Joe Biden ist ja in der Vergangenheit dafür kritisiert worden, dass einige seiner Positionen in seiner langen Karriere als Senator durchaus problematisch waren in der Frage der Beziehung zwischen Schwarzen und Weißen. Dafür ist ihn Kamala Harris im Vorwahlkampf ja auch einmal sehr scharf in einer Debatte angegangen. Aber ich glaube tatsächlich, dass sich da das Bewusstsein in einem Großteil der amerikanischen Bevölkerung geändert hat und dass sich auch das Bewusstsein bei Joe Biden dafür geändert hat und dass er dem Thema eine große Bedeutung beimessen wird. Und dabei hat er sicherlich auch die Unterstützung seiner Vizepräsidentin.
Johannes Timm von der Stiftung Wissenschaft und Politik zur Inauguration von US-Präsident Joe Biden und den Erwartungen an die neue US-Regierung. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und nun folgen weitere Berichte in aller Kürze. Seit dem 1. Januar hat Portugal die EU-Ratspräsidentschaft übernommen und heute sein Programm vorgestellt. Melissa Gürlein.
Ein faires, grünes und digitales Europa. So sieht der neue EU-Ratspräsident Antonio Costa die Schwerpunkte der portugiesischen Ratspräsidentschaft. Man dürfe neben der Pandemie die Klimakrise nicht vergessen. Dafür wolle Costa seinen Fokus auf die Umsetzung des EU-Klimagesetzes legen. Ein Abkommen, mit dem die EU bis 2030 den Treibhausausstoß um 55% reduzieren will. Und das die Mitgliedstaaten stärker in die Umsetzungspflicht nimmt. Ein weiterer Schwerpunkt der portugiesischen Ratspräsidentschaft ist die Digitalisierung in Europa. Costa forderte, dass die EU digitale Souveränität erlangen müsse. Dafür seien vor allem mehr Investitionen in Digitalbereiche als vorher notwendig. Damit sich niemand durch diese Veränderungen in Klimapolitik und Digitalisierung abgehängt fühlt, wolle er auch einen sozialen Schwerpunkt in seiner Amtszeit setzen.
Das Bundeskabinett hat beschlossen, das Töten von Küken ab dem Jahr 2022 zu verbieten. Uwe Jahn.
Wir werden weltweit das erste Land sein, das gesetzlich das Kükentöten verbietet, sagt Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, CDU, wörtlich nach der Verabschiedung im Kabinett. Sie will erstens mehr Tierschutz und zweitens eine Abwanderung der Brütereien ins Ausland verhindern. Um sie zu halten, hat ihr Ministerium 8 Millionen Euro in die Forschung investiert. Das Ziel, eine Technik, die das Geschlecht der Küken schon früh im Ei erkennt, sodass männliche Küken gar nicht erst ausgebrütet werden. Außerdem unterstützt das Landwirtschaftsministerium Versuche mit sogenannten Zwei-Nutzungshühnern, bei denen die Hennen zum Eierlegen und die Hähne als Masttiere gehalten werden, so dass es rentabel ist. So ähnlich ist es bei der Aufzucht von Bruderhähnen. Dabei wird der geringere Ertrag bei der Mast männlicher Tiere über einen höheren Preis für Eier ausgeglichen. Laut Julia Klöckner geht Deutschland beim Tierschutz voran. Frankreich und andere Länder in der EU werden folgen. Das Kükentöten soll hierzulande ab 2022 verboten sein. Der Gesetzentwurf muss zuvor noch durch den Bundestag.
In Madrid hat eine Explosion das Zentrum der Stadt erschüttert. Mindestens 4 Menschen kamen dabei ums Leben. Oliver Neuroth.
Die Calle Toledo ist von Trümmerteilen übersät. Steine, Metallstücke, Glasscherben. Geparkte Autos auf der belebten Straße sind in Staub gehüllt. Die Fassade des explodierten Gebäudes ist stark beschädigt. Die oberen 4 Etagen haben keine Außenwände mehr. Irene Cazabelos kann all das aus einem Fenster ihrer Wohnung sehen. Sie berichtet im Sender TVE. Ich hörte eine heftige Explosion. Ich war gerade zu Hause. Ich sah Trümmer durch die Luft fliegen. Gleich neben dem Gebäude ist ein Altenheim. Und auf der anderen Seite befindet sich der Pausenhof einer Schule. Später stellt sich heraus, dass zum Zeitpunkt der Explosion niemand in der Schule war. Der Hof war ebenfalls leer. Nach dem heftigen Schneefall vor 1,5 Wochen ist der Verkehr in Madrid immer noch beeinträchtigt. Erst morgen hätte in der Schule der Unterricht wieder anlaufen sollen. Alle Bewohner des Altenheims sind in Sicherheit, bestätigt Heimleiter Antonio Berlanga. In unserem Gebäude waren etwas mehr als 100 Menschen. Die Heimbewohner haben wir in ein Hotel gegenübergebracht. Da bleiben sie so lange, bis uns die Feuerwehr sagt, dass wir sie wieder zurückholen können. Aber die Arbeiten laufen noch. Über die Hintergründe der Explosion gibt es bisher keine gesicherten Informationen. Mehrere Medien berichten von einem Gasleck als mögliche Ursache. Auch der Bürgermeister von Madrid, José Luis Almeida, sagt am Nachmittag vor Journalisten, dass alles auf eine Gasexplosion hindeute. Es scheint so, als sei Gas explodiert, und zwar im oberen Bereich des Gebäudes, in den Wohnungen. Unten befinden sich Räumlichkeiten der Kirche. Im Inneren des Gebäudes hat es gebrannt, die Löscharbeiten waren schwierig. Noch mehr Gas hätte ausströmen und zu weiteren Schäden auch an den Nachbarhäusern führen können. Das 6-stöckige Gebäude ist wahrscheinlich nicht mehr bewohnbar, heißt es von der Feuerwehr. Madrid hatte aber noch Glück im Unglück. Die Explosion eines großen Stadthauses inmitten des Zentrums hätte auch deutlich mehr Menschenleben kosten können.
China hat den Vorwurf, einen Völkermord an den Uiguren zu begehen, zurückgewiesen. Noch US-Außenminister Mike Pompeo hatte sich gestern dahingehend geäußert. Ruth Kirchner.
Eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums bezeichnete den Vorwurf von Pompeo als absurde Lüge. Der scheidende US-Außenminister sei ein Clown und notorischer Lügner, sagte Hua Chunying in der regulären Pressekonferenz des Außenministeriums in Peking. Einen Völkermord habe es in China nie gegeben und werde es nie geben. Pompeo hatte gestern an seinem letzten vollen Tag im Amt gesagt, mindestens seit März 2017 verübe die chinesische Führung in der nordwestlichen Region Xinjiang Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sie richteten sich gegen Uiguren und andere ethnische und religiöse Minderheiten. Pompeo sprach ausdrücklich von einem Völkermord. Chinas Führung versuche systematisch, die Uiguren zu vernichten. Pompeo scheidet heute aus dem Amt. Das Team des künftigen US-Präsidenten Biden dürfte den harten Kurs gegenüber China aber fortsetzen. Der designierte Außenminister Blinken sagte, er stimme der Einschätzung Pompeos zu. Seit Jahren steht China wegen des Umgangs mit den Uiguren international in der Kritik. Hunderttausende Uiguren und andere Angehörige ethnischer Minderheiten werden nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen und unabhängigen Forschern in Lagern festgehalten. China weist die Vorwürfe zurück und spricht von Bildungszentren, die dem Kampf gegen eine islamistische Radikalisierung dienten.
Das griechische Parlament hat heute entschieden, seine Hoheitsgewässer auszudehnen. Verena Schelter.
Mit der heutigen Entscheidung hat Griechenland sein Staatsgebiet um etwa 13.000 Quadratkilometer vergrößert. Denn das Parlament hat zugestimmt, die griechischen Hoheitsgewässer im Ionischen Meer von 6 auf 12 Seemeilen auszudehnen. Das ist durchaus konform mit internationalem Recht. Das betonte auch Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis noch einmal in seiner Rede im Parlament. Die geplante Ausdehnung der westlichen Hoheitsgewässer sei Griechenlands Recht und er sende diese Botschaft auch in Richtung Osten. Denn der Gesetzentwurf behalte Griechenland ausdrücklich die Option vor, seine Hoheitsgewässer auch in der Ägäis zu erweitern. Und zwar zu einem Zeitpunkt in einer Weise und unter Bedingungen, über die Griechenland selbst entscheiden wird. Somit zu Tages mit Blick auf den Nachbarn Türkei. Oppositionspolitiker hatten in der Parlamentsdebatte gefordert, bereits jetzt ebenfalls das Hoheitsgebiet um die Insel Kreta von 6 auf 12 Meilen auszudehnen. Sollte Griechenland seine Ansprüche auch im östlichen Mittelmeer durchsetzen, wäre das ein Kriegsgrund für die Türkei. Die Stimmung zwischen beiden Ländern ist ohnehin angespannt. Griechenland wirft der Türkei vor, in Meeresgebieten nach Erdgas zu suchen, die nach internationalem Seerecht griechisches Territorium sind. Kommenden Montag treffen sich die beiden Staaten zu Sondierungsgesprächen. Es ist die 61. Verhandlungsrunde in 18 Jahren.
In den Niederlanden sind die Corona-Regeln verschärft worden. Ludger Kacmierczak.
Die Ausgangssperre soll von 20.30 Uhr abends bis 4.30 Uhr morgens gelten, in Städten ebenso wie in kleineren Orten und Dörfern. Wer in dieser Zeit ohne triftigen Grund noch draußen unterwegs ist, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 95 Euro rechnen. Experten des Krisenteams der Regierung erwarten, dass die Zahl der Neuinfektionen damit um 8 bis 13% reduziert werden kann. Ob die Abendglock, die abendliche Sperrstunde, tatsächlich kommt, soll möglichst bald das Parlament entscheiden. Ab sofort, so der geschäftsführende Premier Rutte, dürfen niederländische Haushalte pro Tag nur noch einen Gast empfangen. Bisher waren 2 erlaubt. Bei Beerdigungen sind nicht mehr 100, sondern nur noch 50 Teilnehmer gestattet. Und bis für Reisende aus Nicht-Schengen-Ländern neue Test- und Quarantäneregeln klar definiert sind, dürfen von Samstag an keine Flüge mehr aus Großbritannien, Südafrika und allen Ländern Südamerikas auf niederländischen Flughäfen landen.
Und wir kommen zur Börse, die auch hierzulande ganz im Zeichen der Inauguration von Joe Biden stand. Bianca von der Au.
Alle Welt schaute heute nach Amerika. Auch an der Börse waren die Blicke auf die Vereidigung des 46. US-Präsidenten Joe Biden gerichtet, begleitet von steigenden Aktienkursen. Der DAX kletterte schon vor dem offiziellen Amtsantritt auf über 13.900 Punkte und ging mit 0,8% Gewinn aus dem Handel. Auch die von Bund und Ländern beschlossenen verlängerten Anti-Corona-Maßnahmen konnten den deutschen Leitindex nicht bremsen. Vielmehr waren Anleger erleichtert, dass mögliche Einschränkungen für Industrie und produzierendes Gewerbe weitgehend ausgeblieben sind. Und so rückten Corona-Sorgen heute in den Hintergrund. Aktien der Autobauer Daimler, BMW und Volkswagen setzten sich an die Spitze der DAX-Gewinner, legten bis zu 4% zu. Gute Geschäftsaussichten auf dem wichtigen Absatzmarkt China gaben der gesamten Branche Schwung, auch wenn die Autobauer aktuell unter Lieferengpässen der Chip- und Halbleiterindustrie leiden. In einem insgesamt starken Marktumfeld waren auch Chemiewerte gefragt. Überraschend gute Zahlen im Schlussquartal des vergangenen Jahres bescherten BASF-Aktien ein Plus von immerhin 1,2%. Anders der Darmstädter Konkurrent Merck. Ein Rückschlag in der Entwicklung eines Lungenkrebsmedikaments machte Merck zum Tagesverlierer im DAX.
Nach dem Bund-Länder-Gipfel von gestern ist klar, die Maskenpflicht wird verschärft. Da hat es schon einen Vorreiter gegeben. In Bayern gilt das verpflichtende Tragen der FFP2-Masken bereits seit Montag. Das Ergebnis? Die Masken privater Anbieter wurden im Netz innerhalb von wenigen Stunden nach der Ankündigung von Bayern teils deutlich teurer. Zudem gibt es Befürchtungen, die Masken könnten schnell knapp werden. In den anderen Bundesländern werden jetzt auch OP-Masken im Nahverkehr oder beim Einkauf akzeptiert. Was aber nicht nur an der mangelnden Verfügbarkeit von FFP2-Masken liegen soll. Frank Kapellan berichtet.
Jens Spahn will gar keinen falschen Eindruck aufkommen lassen. Der Schluss, dass künftig auch die für die Träger weniger wirksamen OP-Masken in Geschäften, Bussen und Bahnen getragen werden dürfen, weil es nicht genügend FFP2-Masken geben wird, ist aus Sicht des Gesundheitsministers unzulässig. Es werde grundsätzlich nicht an FFP2-Masken fehlen.
Ohne Zweifel wird es aber regional, lokal oder zeitlich zu Engpässen kommen können, wenn natürlich an einem Tag in denselben 5 Stunden nach so einer Entscheidung alle das Gleiche kaufen wollen.
Der Christdemokrat verweist darauf, dass auch OP-Masken besser schützen als ein normaler Mund-Nasen-Schutz. Allein deshalb haben wir entschieden, sie neben FFP2 zuzulassen, versichert Spahn.
Dass der Nebeneffekt ist, dass OP-Masken erstens deutlich verfügbarer und zweitens günstiger sind, ist ein guter, ein positiver.
Pflicht werden medizinische Masken künftig auch beim Besuch von Gottesdiensten. Spahn spricht auch über das Tragen im Klassenraum. Im Unterricht soll der medizinische Mund-Nasen-Schutz zunächst aber nicht Vorschrift werden. Geht es nach der Kanzlerin, bleiben die Schulen ohnehin mindestens bis zum 14. Februar geschlossen.
Es gibt ernstzunehmende Hinweise, dass die Mutation B.1.1.7 sich auch stärker unter Kindern und Jugendlichen verbreitet. Danach bleiben die Schulen grundsätzlich geschlossen, beziehungsweise die Präsenzpflicht bleibt ausgesetzt.
Damit ist die Anwesenheit in der Schule keine Pflicht. Die Länder können aber sehr wohl einen freiwilligen Präsenzunterricht anbieten. Winfried Kretschmann, grüner Ministerpräsident in Baden-Württemberg, will zumindest die Grundschulen möglicherweise schon am 1. Februar wieder öffnen. Bayern und Sachsen wollen für die Abschlussklassen Unterricht in der Schule anbieten. Kritik daran kommt von Familienministerin Franziska Giffey. Sie mahnt zwar eine Perspektive an, wann Kitas und Schulen wieder in den Regelbetrieb kommen werden, die Sozialdemokratin drängt aber zugleich auf ein bundeseinheitliches Vorgehen.
Wenn wir uns gegen die Mutation wappnen wollen, wenn wir präventiv wirken wollen, dann geht das nur, indem wir die Kontakte in allen Lebensbereichen weiter beschränken.
Dass die Stimmung in der Bevölkerung kippen könnte, dass angesichts eines immer wieder verlängerten Lockdowns die Bereitschaft sinkt, die Regeln zu befolgen, treibt auch Daniel Günther um. Der CDU-Regierungschef in Kiel drängt gerade im Bildungsbereich zu einer klaren Linie.
Das, finde ich, hat auch Vertrauen gekostet, dass wir Beschlüsse gefasst haben, gemeinsam vor Kameras getreten sind und danach ein Bundesland nach dem anderen lockerere Regelungen gemacht hat. Das mag manchmal für Sympathien bei Menschen gesorgt haben, auch bei Interessengruppen. Aber die Gesundheit wird durch diese Maßnahmen mit Sicherheit nicht besser geschützt.
Dass am 14. Februar der seit November geltende Lockdown enden wird, hält Frank-Ulrich Montgomery für nahezu ausgeschlossen. Der Präsident des Weltärztebundes geht von einer weiteren Verlängerung aus. Auch Gernot Marx vom Verband der Intensivmediziner glaubt nicht, dass sich die Situation in den Krankenhäusern bis Mitte Februar ausreichend entspannen wird. Angela Merkel hatte intern von Corona-Einschränkungen bis Ostern gesprochen. Am Donnerstag will sich die Kanzlerin den Fragen der Hauptstadtpresse stellen.
Der Bericht von Frank Kapellan. In etwa jeder vierte Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin war letztes Jahr im Homeoffice im April, nachdem der erste Lockdown in Kraft getreten war und die Pandemie sich in Deutschland und Europa ausgebreitet hat. Klar, für viele Menschen ist die Arbeit von zu Hause aus verschiedenen Gründen gar nicht möglich. Aber in vielen Berufen wurde versucht, Systeme umzustellen oder digitale Lösungen zu finden, um das eben zu ermöglichen. Jetzt sind die Intensivstationen voller und die Infektionszahlen höher als damals. Doch im Homeoffice ist jetzt nur noch jede siebte Arbeitnehmerin, jeder siebte Arbeitnehmer. Eine neue Verordnung soll deshalb wieder mehr Menschen ins Homeoffice bringen. Doch die Details klingen dabei eher nach einem Appell, wie Volker Fintermer berichtet.
Heute in einer Woche soll die neue Verordnung in Kraft treten, die sich nach den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz vom gestrigen Abend bereits abgezeichnet hat. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat das heute in seinem vom Kabinett abgesegneten Entwurf konkretisiert.
Es läuft so ab, dass Arbeitgeber gehalten sind, dann rechtlich verbindlich zu gucken, wo ist Homeoffice irgendwie möglich und wo spricht betrieblich vom Betriebsablauf oder von der Tätigkeit nicht zwingend was dagegen. Sie müssen dann ihren Beschäftigten das anbieten. Im Zweifelsfall, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den Eindruck haben, dass es möglich ist, aber der Arbeitgeber es nicht anbietet, rate ich dazu, das Gespräch mit den Arbeitgebern zu suchen. Meistens findet man da sehr, sehr praktische Möglichkeiten. Und im äußeren Konfliktfall sich an die Arbeitsschutzbehörden der Länder zu wenden.
Soll heißen, die Arbeitsschutzbehörden der Länder wären die formale Kontrollinstanz. Aber wirkliche Kontrollen oder gar Sanktionen für Arbeitgeber, die die Möglichkeit nicht einräumen, wird es auch nicht geben. Und auch für die Arbeitnehmer wird das kein Freibrief für das Homeoffice werden.
Es geht nicht um einen individuellen Klageanspruch von Beschäftigten gegenüber den Unternehmen. Es ist nicht zu verwechseln mit der politischen Debatte um ein Recht auf Homeoffice, sondern es ist eine Arbeitsschutzregel in der Pandemiezeit, dass Arbeitgeber, wo es irgendwie möglich ist, jetzt Homeoffice anbieten müssen und Beschäftigte aufgefordert sind, das auch zu machen.
Deshalb gibt es für die Arbeitnehmer auch keine Verpflichtung, im Homeoffice zu arbeiten, was rechtlich auch nicht möglich wäre. Insofern kommt die Verordnung faktisch einem verschärften Appell gleich. Gerade deshalb geht die Verordnung der Vorsitzenden der Linken, Katja Kipping, auch nicht weit genug. Der ursprüngliche Entwurf sei vor allem auf Druck der Arbeitgeber deutlich abgeschwächt worden, sagte Kipping am Morgen in der ARD.
Und das ist ein Problem, weil wenn wir nicht konsequent auch in der Arbeitswelt den Infektionsschutz durchsetzen, müssen die privaten Familien wieder länger im Lockdown bleiben und die Branchen, die schon seit fast einem Jahr im Lockdown sind, wie Veranstaltungsbranche und Kultur, müssen das ausbaden.
Und für FDP-Chef Christian Lindner ist die Regelung dagegen zu bürokratisch, obwohl die Arbeitgeber derzeit bereits vieles ermöglichen würden.
Und es gibt auch natürlich bei den Familien selbst mitunter den Wunsch, nicht dauerhaft nur von zu Hause arbeiten zu wollen, eben aufgrund der Belastungssituation, wenn die Kinder auch zu Hause sind. Und es gibt auch Singles, für die möglicherweise der Arbeitsplatz der einzige Ort sozialer Teilhabe und des Austauschs ist in diesen Pandemiezeiten.
Diese individuellen Voraussetzungen würden in der Verordnung zu wenig berücksichtigt. Bei der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände wurde die Verordnung mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, wie Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter gegenüber dem Deutschlandfunk erklärte.
Da ist wenig drin, was wir nicht schon erledigen konnten. Das wird vor allen Dingen im Bereich der öffentlichen Verwaltung zu Veränderungen führen, denn da liegen doch die eigentlichen Defizite im mobilen Arbeiten, in der Digitalisierung der Verwaltung und in der Ausgestaltung moderner Prozesse.
Und notwendig sei auch eine Debatte über Öffnungsstrategien aus dem Lockdown.
Die Zahl der geimpften Menschen erhöht sich in Deutschland jeden Tag. Doch das Thema Impfung sorgt auch immer wieder für Ärger und Kritik. Und da war die Meldung des Pharmakonzerns Pfizer, dass es wegen Umbauarbeiten am Werk in Belgien zu Verzögerungen der Lieferung kommt, nicht gerade hilfreich. Die Konsequenz dieser Mitteilung spürt man schon jetzt auch in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen wurden geplante Impfungen der über 80-Jährigen, die zu Hause leben, erst einmal gestoppt. Genauso wie die Impfungen des Krankenhauspersonals. Auch in Belgien selbst ist man verärgert über die Verzögerung, die Versorgung vieler Länder beeinflussen könnte. Michael Schneider.
Yves Breysem ist sauer. Der Leiter des Sint-Jessa-Krankenhauses im belgischen Hasselt hatte schon alles vorbereitet. Heute sollten dort die Impfungen für das Personal beginnen. Doch stattdessen musste die ganze Aktion kurzfristig abgeblasen werden, so der Krankenhausdirektor im flämischen Radio. Wir haben seit Tagen auf grünes Licht von der Gesundheitsbehörde gewartet, um heute mit den Impfungen beginnen zu können. Gestern Nachmittag kam dann die Nachricht, dass das Ganze verschoben wird, ohne Angabe, wie lange das dauert. Das war schon eine gewaltige Enttäuschung. Und das betrifft bis auf Weiteres alle Krankenhäuser in Belgien. Sie ziehen die Notbremse, denn sie wissen nicht, mit welchen Liefermengen sie in den kommenden Wochen überhaupt noch rechnen können. Angaben des Unternehmens dazu waren widersprüchlich und blieben zuletzt ganz aus. Das Sint-Jessa-Krankenhaus liegt nur 75 Kilometer Luftlinie entfernt von den Pfizer-Werken in Pürs, dem Ort, an dem im Moment sämtliche Impfdosen für Europa produziert werden. Weil die Anlagen dort ausgebaut werden müssen, hatte das Unternehmen kurzfristig Lieferengpässe angekündigt. Auf die massive Kritik hat Pfizer nun in einer Stellungnahme reagiert. Darin heißt es: Im Februar werde wieder zur versprochenen Produktionsmenge zurückgekehrt. Der Ärger sei verständlich, aber es seien auch außergewöhnliche Zeiten. Und weiter?
Es ist wichtig zu betonen, dass die Zuweisung von Dosen an Belgien und andere EU-Länder das Prinzip der Angemessenheit befolgt, so wie es mit der Europäischen Kommission abgemacht wurde.
Wie genau diese Absprachen mit der Europäischen Union aussehen, ist nicht bekannt. Die Verträge sind Geheimsache. Pfizer und sein deutscher Partner BioNTech versprechen allerdings, die gesamte abgesprochene Menge zu liefern, nur eben etwas später. Das bringt die Länder in Bedrängnis, die gerade erst ihre Impfkampagnen angestoßen haben und nun teilweise mit dem Impfen der zweiten Dosis beginnen wollten. Nun heißt es, Deutschland bekomme auf unbestimmte Zeit erst einmal ein Viertel weniger Impfstoff, Länder wie Litauen nur noch die Hälfte und Belgien befürchtet, möglicherweise ganz leer auszugehen. Dass das alles so überraschend kommt, findet die grüne Europaabgeordnete Jutta Paulus unbegreiflich.
Das hörte sich so an wie, die Handwerker haben uns überfallen und bauen jetzt einfach um. Weil eigentlich weiß man das doch vorher, wenn man irgendwelche Erweiterungen im Werk macht und das fand ich dann merkwürdig, dass doch die Vorwarnzeit sehr, sehr kurz war. Und ich kann das auch nicht gutheißen, überhaupt nicht. Ne? Aber wie gesagt, wir haben noch keine Antwort darauf bekommen, warum das denn jetzt so überraschend war, ob die da mit Maschinenpistolen eingedrungen sind, um die Kapazität zu erweitern, was ich mir nicht wirklich vorstellen kann.
Die ganze Geschichte bringt auch die EU-Kommission in Bedrängnis. Die hatte gerade erst ihre europäische Impfstrategie vorgestellt. 70% aller EuropäerInnen sollten demnach bis zum Sommer geimpft werden, sogar 80% des Pflegepersonals. Wenn aber die Liefermengen beim Impfstoff auch künftig schwanken, dann werden Zweifel laut, ob diese Ziele zu halten sind.
Als eine seiner ersten Amtshandlungen hat US-Präsident Joe Biden ein Schriftstück unterzeichnet, was den Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen rückgängig machen soll. Eine gute Nachricht für den Umweltschutz, der ein globales Thema bleibt und dennoch auch national nach Verbesserungen gesucht werden muss. Auch in Deutschland, wo zum Beispiel das Thema Verpackungsmüll schon länger auf der Agenda des Umweltministeriums steht. Und jetzt will man dort die Vorgaben für Plastikverpackungen verschärfen. Katharina Hamberger.
Zwei Ziele hat die Novelle des Verpackungsgesetzes. Einmal soll damit die Abfallmenge in Deutschland reduziert werden und zudem ein größerer Teil des dennoch entstehenden Mülls recycelt werden. Um das zu erreichen, soll in Zukunft für alle Einweggetränkeflaschen aus Plastik Pfand erhoben werden.
Das soll ab 01.01.2022 gelten, also schon ab nächsten Jahr. Und wir gehen noch weiter, nicht nur Flaschen, sondern auch alle Getränkedosen sollen von der Pfandpflicht erfasst werden,
sagt Umweltministerin Svenja Schulze, SPD. Allerdings wird es auch hier Ausnahmen geben, zumindest bis 2024. Denn für Plastikflaschen, in denen Milch und Milcherzeugnisse sind, gilt die erweiterte Pfandpflicht erst 2 Jahre später. Grund dafür soll eine Intervention des Landwirtschaftsministeriums gewesen sein, berichtet die Umweltministerin.
Da war es, Frau Klöckner, sehr wichtig, dass es für die Milch längere Übergangsfristen gibt. Ich hätte das gerne alles zum gleichen Zeitpunkt gehabt. Aber um sowas dann auch mit der Union durchzukommen, muss man solche Kompromisse eingehen.
So Schulze. Neben der Pfandpflicht soll auch eine Pflicht für Gastronomen, Mehrwegverpackungen anzubieten, helfen, Abfall zu reduzieren. Das heißt, ab 2023 müssen Cafés und Restaurants ihren Kunden und Kundinnen zum Beispiel wiederverwendbare Schüsseln oder Becher zur Verfügung stellen, wenn sie zum Beispiel ihren Kaffee oder ihren Salat mitnehmen wollen. Teurer darf das Essen nicht werden. Pfand darf aber verlangt werden. Es gibt aber auch hier eine Ausnahme. Die Pflicht gilt nicht für Betriebe, in denen maximal 5 Personen arbeiten und die eine Ladenfläche von nicht mehr als 80 Quadratmetern haben. In Zukunft soll zudem mehr Plastik wieder aufbereitet werden. So müssen ab 2025 PET-Flaschen aus mindestens 25% recycelten Plastik bestehen, ab 2030 aus mindestens 30% und dann gilt dies auch für alle Einwegplastikflaschen.
Die Hersteller können dann selber entscheiden, ob sie diese Quote pro Flasche oder über ein Jahr verteilt in Bezug auf ihre gesamte Flaschenproduktion erfüllen möchten,
erklärt die Umweltministerin. Grundlage für das Gesetz ist eine EU-Richtlinie. Unterstützt wird Schulze vom Verband kommunaler Unternehmen, deren Vizepräsident sagte, es sei mehr als überfällig, den umweltschädlichen To-Go-Konsum endlich zurückzudrängen. Neben dem für jeden Menschen sichtbaren ökologischen Schaden, den diese Ressourcenverschwendung mit sich bringe, sei der hohe Konsum von Einwegmaterialien aus Plastik auch für die städtischen Haushalte und die Gebührenzahler problematisch, so Patrick Hasenkamp vom VKU. Kritik kommt hingegen von den Umweltverbänden. So fordert NABU-Präsident Jörg-Andreas Krüger eine Ausweitung der Mehrwegpflicht auf alle Geschäfte, die Essen oder Getränke anbieten. Auch in kleinen gastronomischen Betrieben oder Kiosken fielen erhebliche Mengen an To-Go-Einwegverpackungen und Einweggetränkebechern an. Mit dem aktuellen Gesetzentwurf werde hier eine Chance verpasst, einen großen Beitrag zur Vermeidung von Einwegkunststoff zu leisten. Deshalb müsse das Mehrweggebot, von fallspezifischen Ausnahmen abgesehen, für alle Betriebe gelten, sagte Krüger. Auch von Greenpeace heißt es, der Entwurf springe zu kurz. Viola Wohlgemuth, Konsumexpertin der Organisation, sagte, statt allein die Plastikfluten aus Schnellrestaurants und Bäckereiketten einzudämmen, müsse die Ministerin Mehrweg zum Standard in ganz Deutschland machen. Auch Lieferdienste und der Onlinehandel müssten aus Sicht von Greenpeace in die Mehrwegpflicht mit aufgenommen werden.
Und an diesem Punkt der Sendung kommen wir zu unserer Presseschau. Heute kommt die von Michael Hesse.
Es geht um den Machtwechsel in Washington. Joe Biden ist am Kapitol zum 46. US-Präsidenten vereidigt worden. Es sei ein würdiger Einstand gewesen, lobt die Badische Zeitung aus Freiburg. Das Verblüffendste war die Normalität. Da stand ein Präsident der Vereinigten Staaten, der sprach wie ein Präsident der Vereinigten Staaten. Sich der Würde des Amtes bewusst, der Last und der Erwartung. Joe Biden hat auf den Stufen des vor 2 Wochen geschändeten Kapitols nicht nur feierlich den Amtseid geleistet, er hat dem aufgewühlten Land noch etwas anderes geschworen. dass er ein Präsident des Anstands, der Wahrheit und der Versöhnung sein werde. Der 78-Jährige müsse jedoch einen mehrfachen Spagat vollbringen, um die Kluft zwischen den unterschiedlichen Erwartungen zu überbrücken, befindet der Tagesspiegel aus Berlin. Versöhnung der Lager? Natürlich ist es richtig und geboten, dass Biden die Menschen einlädt, die ihn nicht gewählt haben, und ihnen verspricht, auch ihr Präsident zu sein. Die Erfolgsaussichten sind zwar gering, aber der Stilwechsel ist ein Wert an sich. Für die Europäer sei es nun wichtig, mit den beiden Füßen auf dem Boden zu bleiben, rät die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle. Die EU sollte wissen, dass sie Biden nicht nur deshalb mit offenen Armen begrüßen darf, weil er eben nicht mehr Trump ist. Die Gemeinschaft braucht ein Angebot, das den USA entgegenkommt. Der Südkurier aus Konstanz schreibt: Die Antrittsrede des neuen Präsidenten unterstreicht, was sich in Wortwahl und Tonfall ändern wird. Wo Trump spaltete, will Biden zusammenführen. Wo der Vorgänger Mauern baute, will der Nachfolger Brücken schlagen. Auch Europa hat allen Grund zum Aufatmen. Trotzdem, seinen Amtseid leistete Biden vor weitgehend leeren Kulissen. Washington gleicht einem Hochsicherheitstrakt. Was nicht allein an Corona liegt. Die Bilder der Polizeiketten am Rande der Feierlichkeiten machen deutlich, unter welch traurigen Umständen Biden sein Amt antritt. Themenwechsel. Die Frankfurter Rundschau bewertet die neuen Corona-Maßnahmen der Politik wie folgt. Je härter sie sind, desto wichtiger ist für deren Rechtmäßigkeit und Akzeptanz eine Befristung. Aber ehrlicherweise kann niemand versprechen, dass bald alles vorbei sein wird. Schon gar nicht, wenn sich andeutet, dass der Kampf gegen das Virus länger dauern wird als erhofft. Und das Straubinger Tagblatt meint dazu: Dass Eltern gefrustet sind, Kinder ihre Freunde vermissen und die Familien durch eine schwere Zeit gehen, ist völlig verständlich. Dass einige Länder wie Baden-Württemberg die Grundschulen schrittweise öffnen wollen, ist angesichts dessen nachvollziehbar. Sie gehen damit aber ins Risiko und unterminieren die Geschlossenheit, denn wenn überall etwas anderes gilt, verlieren die Regeln an Überzeugungskraft.
Danke, Michael Hesse, für die Presseschau, und damit endet diese Sendung. Mein Name ist Niklas Potthoff. Ihnen wünsche ich jetzt noch eine gute Nacht und danke fürs Zuhören.